Unser Predigttext für heute ist Psalm 24. Psalm 24, und das ist Gottes Wort. Von David, ein Psalm. Des Herrn ist die Erde und ihre Fülle, die Welt und die darauf wohnen. Denn er hat sie gegründet, über Meeren und über Strömen sie festgestellt. Wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn? Und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Der unschuldige Hände und ein reines Herz hat, der seine Seele nicht auf Falsches richtet und nicht schwört zum Betrug. Er wird Segen empfangen vom Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht derer, die nach ihm trachten, die dein Angesicht suchen, Jakob. Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Heerscharen, er ist der König der Herrlichkeit. Lieber Vater im Himmel, hab Dank für diesen Psalm, hab Dank für dein Wort, und wir wollen dich bitten jetzt, dass du uns dieses Wort aufschließt, dass du hilfst, dass wir verstehen, was du uns sagen wirst hier. Gib du, dass unsere Herzen offen sind und bereit, dich zu erkennen. Öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkündigen. Amen. Dieser Psalm, den wir jetzt heute anschauen miteinander, er hat etwas gemeinsam mit dem, den wir letzte Woche betrachtet haben, mit dem Psalm 23. Wer diese Psalmen singt, der ist unterwegs. In Psalm 23, da sind es eigentlich die Schafe, die unterwegs sind. Schafe, die unterwegs sind mit ihrem Hirten zu den grünen Weiden, zu den Ruheplätzen und zu dem erfrischenden Wasser. Und hier im Psalm 24 sind es die Pilger, die unterwegs sind zum Heiligtum auf dem Berg. Beide diese Gruppen, die unterwegs sind, sie schauen erwartungsvoll auf ihr Ziel. Und sie wollen etwas empfangen, wenn sie ankommen. Und der, von dem sie es empfangen wollen, ist Jahwe, der Herr, heißt es hier, in beiden Psalmen. Im Psalm 23 ist der Herr, Jahwe ist der Hirt der Schafe. Im Psalm 24 ist es der König der Herrlichkeit, der das Heiligtum auf dem Berg bewohnt. Die Pilger, die diesen Psalm 24 singen, sie sind unterwegs zu diesem Heiligtum. Der Psalm ist mit der Absicht geschrieben, die Pilger auf dem Weg für den Eintritt ins Heiligtum vorzubereiten. Es soll ihnen bewusst werden, dass sie nicht nur zu einem Ort unterwegs sind, ein Ort, an dem man dann seine Religion praktiziert, sondern sie sind unterwegs zu dem Herrn dieses Ortes, zum Besitzer und zu dem, der bestimmt, ob sie überhaupt zugelassen sind an diesem heiligen Ort. Darum ist es wichtig, dass sich die Pilger unterwegs bewusst werden, wer das ist, zu dem sie gehen. Wenn man eine hohe Persönlichkeit besuchen will, dann bereitet man sich ja auch darauf vor. Man macht sich vielleicht Gedanken darüber, wen man dann da antrifft, wie er ist, wie er uns wohl begegnet, wie wir unser Anliegen da vorbringen sollen. Und darum wird uns auch im Psalm zuerst der Herr des Heiligtums vorgestellt. Das ist in den ersten beiden Versen. Wem gehört die Welt? Darum geht's. Das ist die erste Frage, die wir hier an den Psalm stellen könnten. Wem gehört die Welt? Wer ist es? Es ist Jahwe, der Herr. Er ist derjenige, dem die Erde gehört. Und alles, was darauf lebt, was darauf existiert und auch lebt, alles, was die Erde erfüllt. Er hat die Welt und alles, was lebt, geschaffen, schließlich. Und er erhält die Ordnung aufrecht, die er der Welt gegeben hat. Er hat den Planeten ihre Bahnen gegeben und er sieht zu, dass sie weiter in diesen Bahnen kreisen. Diese Ordnung wird aufrechterhalten durch den Schöpfer, der sie ihr gegeben hat oder ihnen den Planeten gegeben hat. Er hat auch den Kreislauf der Natur auf unserer Erde geschaffen. Zum Beispiel den Wasserkreislauf, das Wasser, das da auf die Erde regnet aus den Wolken und dann sickert es in den Boden und geht in Bächlein, zuerst kleine Quellen, dann Bächlein, dann Flüsse und da gehen sie ins Meer und das verdunstet wieder durch die Hitze, steigt hoch in die Wolken und geht dann als Regen wieder zurück auf die Erde. Diesen Wasserkreislauf hat Gott in wunderbarer Weise geschaffen und er hat ihm diese Ordnung gegeben und schaut dazu, dass das immer weiter so geht. Solange die Erde besteht, hat er gesagt, wird das nicht aufhören. Auch die Jahreszeiten nicht. Er erhält diese Ordnung aufrecht. Solange die Erde besteht. Pflanzen, die er geschaffen hat, wie sie aufwachsen und dann wieder zerfallen und teilweise zu Dünger werden im Boden für die anderen Pflanzen und so weiter. Er hat Lebewesen geschaffen, die Tiere, Menschen. Denken wir an diesen wunderbaren Kreislauf, der da in uns stattfindet. All das hat er geschaffen und er erhält es auf dieser Erde. Alles besteht und funktioniert nur so weiter, weil er es bestimmt hat und weil und wie er es bestimmt und wie er es führt. So geht es. Er hat die vollkommene Macht darüber. Nichts kann sich ihm entgegenstellen. Wenn es heißt, er hat sie gegründet über Meeren und sie gefestigt über Strömen, also die Erde und die Welt, alles was geschaffen ist. Er hat das gegründet über Meeren und über Strömen. Dann bedeutet das, dass Gottes Schöpfung nicht ohne seine Zustimmung geschadet werden kann. Die Meere mit ihren Wellen und Stürmen und die reißenden Ströme sind in der Poesie des Alten Testaments, sind sie Bilder für Völker und Kräfte, die sich gegen Gott und sein Volk richten. Und Gott hat alles, was er geschaffen hat, gefestigt und das steht, das besteht. So wie der Herr den wilden Wassern ihre Grenzen gesetzt hat, damit sie nicht über ihre Ufer hinausgehen, so behält er auch die Oberherrschaft über seine geistliche Schöpfung. Sein Ratschluss besteht für immer, bleibt bestehen. Keine Macht kann sich dem allmächtigen Gott erfolgreich widersetzen. Alles ist in seiner Hand. Als ihr Schöpfer hat er nicht nur die natürliche, die materielle Ordnung der Welt bestimmt, er hat auch festgelegt, wie wir im ethischen und im geistlichen Sinn leben müssen. Das hat er bestimmt. Er hat bestimmt, wie wir miteinander umgehen müssen. Wie unsere Beziehungen untereinander aussehen müssen. Und wie unsere Beziehung zu ihm, unserem Schöpfer, sein muss. Das hat er festgelegt, bestimmt. Er ist der Herr. Er regiert und er sagt, wie das alles gehen muss. Und wie alles in der materiellen Natur nur nach seinen Regeln funktioniert, so sind unsere Beziehungen untereinander nur gut und erfreuen uns nur dann und haben nur dann Bestand, wenn wir sie nach Gottes Vorgaben leben. Und so können wir auch nur in Beziehung zu unserem Schöpfer kommen und darin bleiben, wenn wir beachten und halten, was er dafür bestimmt hat. Und darum ist es nur folgerichtig, wenn wir uns die Frage stellen, wie sie in Vers 3 gestellt wird. Wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn? Wer darf an seiner heiligen Stätte stehen? Wer darf sich ihm nähern? Wer kann es überhaupt wagen? Wer ist berechtigt, zum Ort der Anbetung zu kommen, mit dem heiligen Gott in Beziehung zu treten? Oder, wenn wir das etwas zeitgemäßer formulieren, dann können wir auch fragen, wer darf überhaupt zum Gottesdienst kommen? Wer darf in die Gemeinschaft der Heiligen kommen? Wir sind uns nicht gewohnt, die Frage so zu stellen, oder nicht? Vielmehr wird heute alles Mögliche getan, um die Säle der Kirchen zu füllen. Das Programm, die Musik, die Predigt, alles wird so zugeschnitten, dass es niemandem langweilig wird oder unbequem vielleicht. Ich denke natürlich nicht, dass man den Gottesdienst oder die Predigt langweilig gestalten soll oder dass man es den Leuten schwierig machen soll, hier zu sein. Nein, aber es soll so gestaltet sein und wir müssen in dem Bewusstsein kommen, dass wir da dem heiligen und allmächtigen Gott begegnen. Wenn wir diese Haltung haben, dann hat das einen großen Einfluss auf unsere Vorbereitung. Wenn wir unterwegs sind zum Gottesdienst, so wie die Pilger unterwegs sind zum Heiligtum auf dem Berg. Die Haltung, die wir dabei haben, wird einen Einfluss haben auf unsere Vorbereitung. Wie bereitest du dich vor für den Gottesdienst? Wir könnten denken, Gott kann froh sein, dass ich komme zum Gottesdienst. Ich tue ihm einen Gefallen damit. Oder ich tue dem Prediger einen Gefallen, dass er überhaupt Hörer hat, die ihm zuhören. In diesem Fall, wenn das so ist, wenn du so dahin gehst, dann müssten Gott und der Prediger dann alles so einrichten, dass ich davon angezogen werde, oder nicht? Dass es attraktiv ist, dass da etwas ist, das mich anzieht daran. Sonst bleibe ich lieber zu Hause, weil ich bin heute nicht so in der Stimmung, mich auf den Weg zu machen. Und es ist ja auch anstrengend, auf den Berg des Herrn zu steigen. Dazu bin ich heute zu müde. Wenn ich aber, wie der Psalmist, frage, wer darf überhaupt kommen? Und wenn ich mir dabei überlege, wie ich sein muss, dass ich vor Gott treten darf, dass er mein Kommen überhaupt akzeptiert, dann ist meine Vorbereitung eine völlig andere, oder nicht? Ich werde dann nicht zum Gottesdienst gehen, um meine Pflicht zu erfüllen und um nachher, wenn ich die Pflicht erfüllt habe, mich dann den angenehmen und den mehr erfreulichen Dingen zuwenden kann. Die Frage ist deshalb lebenswichtig. Wer darf kommen? Die Antwort des Psalms ist, dass nur eine ganz bestimmte, ausgewählte Gruppe von Menschen in die Gegenwart des Herrn kommen darf. Wer nicht dazugehört zu dieser Gruppe, das heißt, wer nicht die Voraussetzungen mitbringt, die der Herr verlangt, wird vom Feuer des Gerichts verzehrt. Und die Israeliten wussten sehr wohl um diese Gefahr. Als der Herr Mose und das Volk darauf vorbereitete, das Gesetz zu empfangen, das Gesetz, das die Heiligkeit Gottes offenbart und beschreibt, wie sein Volk sein muss und wie es leben muss, da rief Gott Mose auf den Berg Sinai hinauf, auf den Berg. Nur er durfte hinaufsteigen auf diesen Berg und somit in Gottes Gegenwart kommen. Mose musste am Fuß des Berges eine Absperrung machen, die niemand überschreiten durfte. Die anderen durften den Berg nicht einmal berühren. Wer es dennoch tat, musste sterben, ob Mensch oder Tier. Warum durften sie nicht auf den Berg in die Nähe Gottes kommen? Weil sie Gottes Anforderungen nicht erfüllten. Diese Anforderungen beschreibt uns der Psalm. Wer darf kommen zu Gott? Wer darf in seine Nähe kommen? Wer unschuldige Hände hat, wer ein reines Herz hat, wer seine Seele nicht auf Nichtigkeit richtet und wer nicht trügerisch schwört. Das beschreibt eigentlich vollkommene Heiligkeit. Bevor der Herr dem Mose auf dem Berg das Gesetz gab, da sagte er: Ihr müsst heilig sein, wie ich heilig bin. Also der Maßstab für unsere Heiligkeit ist Gottes Heiligkeit. Wir müssen so sein, wie Gott ist, so heilig. Der Psalm beschreibt diese Heiligkeit in drei Bereichen unseres Lebens: Hände, Herz und Seele. Keine Verfehlung darf in diesen Bereichen vorhanden sein. Die Hände sollen unschuldig sein. Die Hände stehen für das, was wir tun. Wir haben diese Verbindung auch im deutschen Wort Handeln oder Handlung. Was wir mit den Händen tun, das sind unsere Taten. Das ist versinnbildlicht in den reinen Händen, die wir haben sollen. Das bedeutet, dass unsere Taten vollkommen heilig und gut sein müssen, frei von jeglichem Handeln gegen Gottes Gebote. Wir müssen auch ein reines Herz haben. Das Herz steht im hebräischen Kontext, steht es nicht für die Gefühle, sondern für die Gedanken, für die Motive, wie wir eingestellt sind. Es steht für die Gesinnungen oder Absichten, die wir haben. Das alles ist im Herzen. Wenn es im Alten Testament heißt, dass jemand sein Herz auf etwas gerichtet hat, dann bedeutet das, dass er etwas beabsichtigt oder etwas wünscht oder etwas begehrt. Ein reines Herz zu haben, das heißt, dass wir nichts wünschen oder denken, das nicht dem Willen Gottes entspricht. Nicht nur nicht tun, sondern auch nicht einmal denken oder wünschen, was nicht dem Willen Gottes entspricht. Und dann sollen wir unsere Seele nicht auf Nichtigkeit richten. Wörtlich heißt es hier: Wer seine Seele nicht erhebt zum Nichtigen. Das Wort, das mit Seele übersetzt ist, das Wort Nefesh, das meint unser ganzes Sein, unser Wesen. Und seine Seele zu etwas zu erheben, das meint, dass man sein Leben für eine Sache einsetzt. Dass man mit seinem ganzen Sein und Wesen für etwas lebt. Und wenn man nun seine Seele zu Nichtigem erhebt, dann lebt man sein Leben für das, was in Gottes Augen eben nichtig oder leer ist. Die falschen Götter zum Beispiel wurden im Alten Testament Nichtigkeiten genannt oder Nichtse. Denken wir daran, dass falsche Götter nicht nur so geschnitzte Figuren aus Holz oder aus Ton sind, sondern alles kann zum Gott werden, dass wir mehr lieben als den Herrn. Alles, was wir mehr lieben als den Herrn, ist ein Götze, ein falscher Gott, eine Nichtigkeit. Dinge, Ideen, Tätigkeiten, Menschen, alles kann zum Gott werden. Calvin sagt, unser Herz ist eine Fabrikationsstätte von falschen Göttern. Wir machen sie in uns, weil wir beten Dinge an, die uns dann wichtiger sind als der Herr. Und dazu passt auch der Zusatz, wer nicht schwört zum Betrug. Das Schwören steht für die Ausübung einer Religion. Eine Lebensweise, durch die man irgendeine Gottheit verehrt. Man schwört auf einen bestimmten Gott. Und zum Betrug schwören heißt, dass man sich durch diese Ausübung persönliche Vorteile oder üblen Gewinn holen will. Diesem Menschen, der sich nicht schuldig gemacht hat, weder durch seine Taten noch durch seine Gedanken oder Wünsche, der sein Leben allein dem Herrn widmet und auf nichts anderes seine Hoffnung setzt als auf ihn, diesem Menschen ist Segen versprochen hier im Psalm. Er wird sein Leben und seinen Glauben nicht umsonst auf den Herrn richten. Es ist nicht umsonst, wenn wir so tun, denken, wollen, wünschen und sind. Vers 5, er wird Segen empfangen vom Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Segen, das bedeutet, dass Gott ihm Gutes gibt, Gutes zuspricht, Gutes schenkt, dass sein Leben gelingt, dass es ihm an nichts fehlt. So wie es im vorherigen Psalm heißt, Psalm 23, der Herr, Jahwe ist mein Hirte, darum habe ich keinen Mangel. Er führt mich auf grüne Weiden und an Wasserquellen. Ja, er kann sich sättigen an Gutem und sich am Leben freuen, der vom Herrn gesegnet ist. Diesen Segen des Herrn bekommen diejenigen, die ihn bei ihm suchen und von ihm erwarten, die nicht durch eigene fruchtlose Anstrengung oder falsche Götter ihr Glück schmieden wollen. Jesaja ruft uns zu in Jesaja 55 am Anfang des Kapitels: Auf ihr Durstigen alle, kommt zum Wasser, und ihr, die ihr kein Geld habt, kommt und kauft und esst, ja kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist, und euren Verdienst für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich und esst das Gute, und eure Seele labe sich am Fetten. Neigt euer Ohr und kommt zu mir. Hört, und eure Seele wird leben. Das ist der Segen des Herrn, den er meint hier im Psalm. Und dann heißt es weiter, er wird Gerechtigkeit empfangen. Und dieses Wort mit Gerechtigkeit übersetzt, Tzedakah, das meint das Urteil des Richters, der sagt, dieser ist gerecht. Das heißt, dieser ist ohne Schuld. Das meint dieses Wort Gerechtigkeit. Der Richterspruch, unschuldig. Und das bedeutet, dass Gott, der oberste Richter, sagt, dieser Mensch steht vollkommen richtig vor mir. Er ist so, wie er sein muss, dass ich ihn akzeptiere. Nun, wenn wir über unser tatsächliches Leben nachdenken, wenn wir das anschauen, wenn wir über unsere Handlungen, unsere Wünsche und Gedanken oder unsere Anbetung, wenn wir das am hohen Maßstab von Gottes Gesetz prüfen, dann müssen wir zugeben, dass wir die Anforderungen nicht erfüllen. Wir haben verloren auf der ganzen Linie. Wir können vielleicht noch von uns selbst, vor uns selbst bestehen und sagen, ja, ich habe mir Mühe gegeben. Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Ich bin okay. So können wir uns selbst vielleicht über die Feinheiten hinwegtäuschen. Aber wenn wir das Wort Gottes die Prüfung machen lassen, dann werden wir nicht als Unschuldige davonkommen. Denn das Wort Gottes, sagt Hebräer 4,12, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Und Römer 10, 3, Vers 10 und folgende: Es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Das ist ein vernichtendes Urteil, oder nicht? Dass das Wort Gottes macht über uns, über unser Leben, über unsere Gedanken und Wünsche des Herzens. Es gibt nichts Gutes da. Dieses Urteil stellt uns alle als schuldig vor Gott hin. Und deshalb verdienen wir nicht Segen, sondern Verdammung. Trotzdem lesen wir im Psalm, dass es scheinbar solche gibt, die den Segen und die Gerechtigkeit Gottes erhalten. Es heißt in Vers 6, das ist das Geschlecht derer, die nach ihm trachten, die dein Angesicht suchen, Jakob. Jakob ist der Gesegnete und der Gerechtigkeit bekommt vom Gott seines Heils. Wie kann das sein? Wie können diejenigen, von denen es heißt, da ist keiner, der Gutes tut, keiner, der nach Gott sucht, plötzlich als solche bezeichnet werden, die nach Gott trachten und sein Angesicht suchen und deshalb gesegnet werden? Wie ist das möglich? Weil Jakob das Volk ist, das nicht aus sich selbst gerecht ist, sondern durch den, der ihnen seine Gerechtigkeit schenkt, anrechnet. Was hier als Jakob bezeichnet wird, das ist das Volk Gottes, das in sich selbst sündig ist, aber in Christus gerechtfertigt. Die Strafe, die Jakob verdient hätte, hat Christus auf sich selbst genommen. Die Gerechtigkeit und Heiligkeit, die Jakob fehlt, hat Christus erfüllt. Er ist derjenige, der unschuldige Hände und ein reines Herz hat und der seine Seele nicht auf Nichtigkeit richtet und nicht betrügerisch schwört. Christus ist dieser Mann. Jakob ist das Volk Gottes, das in Christus ist. Wer auf Christus vertraut als seinen Stellvertreter, wird mit Christus so verbunden, dass ihm all das zugesprochen wird, das Christus tatsächlich verdient hat. Er darf auf den Berg des Herrn hinaufsteigen. Er darf an seiner heiligen Stätte stehen. Er darf in die Gemeinschaft des Herrn kommen und bei ihm bleiben. Es ist der Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Mensch wurde, der das Unmögliche möglich gemacht hat. Er ist in das Elend unserer Gottverlassenheit hinabgestiegen und hat unsere Sünde auf den Berg Golgatha getragen, um dort für uns verurteilt zu werden. Darum können wir auf den Berg Zion hinaufsteigen, wo Gottes ewiges Heiligtum ist, wo wir für die Ewigkeit in seiner Gegenwart wohnen dürfen. Und darum besteht der letzte Teil des Psalms, das ist eigentlich der längste Teil des Psalms, oder der längste dieser drei Teile, besteht aus Lobpreis für unseren Erlöser. Christus, den Herrn der Herrlichkeit, er wird da besungen in dieser zweiten Hälfte des Psalms. Das ist die Absicht und das Ziel des Psalms, dass die Gemeinde Gottes Gottes Lob singt. Wenn wir das verstanden haben, wie groß die Gnade Gottes uns Sündern gegenüber ist, wie reich beschenkt wir sind als sein Volk, dann wollen wir ihn in der Weise preisen, überschwänglich. Der größte Teil unseres Lebens ist der Lobpreis, den wir als sein Volk, als seine Gemeinde ihm bringen. Er hat buchstäblich das Unmögliche möglich gemacht. Jeremia 13, Vers 23 sagt, kann ein Schwarzer seine Haut ändern oder ein Leopard seine Flecken? Dann, wenn das möglich wäre, dann könnt auch ihr Gutes tun, die ihr an Böses tun gewohnt seid. Christus hat das für uns gemacht. Er hat aus hoffnungslosen Sündern solche gemacht, die nun von Gott als gerecht erklärt werden und die tatsächlich Gottes Angesicht suchen und ihn lieben. Und darum haben wir die sichere Hoffnung auf seine Gemeinschaft und das ewige Leben. Und wir werden auferstehen und nicht die gerechte Strafe für unsere Ungerechtigkeit ertragen müssen, sondern in seiner königlichen Herrlichkeit empfangen werden. Und deshalb kommt Jakob, sein Volk, seine Gemeinde zusammen, um ihm Lobpreis zu bringen. Der Psalm leitet hier an zum doppelten Lobpreis. Das wird alles wiederholt, von beiden Seiten gefragt und geantwortet, gesungen. Es muss uns eingeprägt werden. Und wir bestätigen zweimal, Christus, der Herr der Heerscharen, ist König der Herrlichkeit. Er ist würdig, unendlichen Lobpreis zu empfangen. Indem wir ihn preisen, da werden wir noch mehr gesegnet. Wenn wir bedenken und uns das gegenseitig zurufen, was er getan hat, wird unsere Freude darüber sich vermehren. Und wir verstehen dann, warum es in der ersten Frage im Psalm heißt, wer darf überhaupt? Es ist wirklich ein Dürfen, nicht ein Müssen oder Sollen. Wir dürfen zusammenkommen, um unseren Herrn und Gott zu loben und ihm unsere Dankbarkeit zu bringen. Zum Gottesdienst zusammenkommen, das ist Freude und Segen und Lobpreis. Es ist nicht eine mühsame Pflicht. Wenn du so empfindest, dass das eine mühsame Pflicht ist, dann hast du nicht verstanden, was der Herr uns schenkt, wenn wir als sein Volk zusammenkommen. Denn, so wie es heißt im Psalm 133, siehe, wie fein und wie lieblich ist's, wenn Brüder in Eintracht beieinander wohnen. Wie das feine Öl auf dem Haupt, das herabfließt in den Bart Aarons, das herabfließt bis zum Saum seiner Kleider, wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions. Denn dort hat der Herr den Segen verheißen, Leben bis in Ewigkeit. Amen.